Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir beginnen mit dem Predigttext. Er steht im Lukas-Evangelium Kapitel 14, 1 bis 24. Lukas 14, 1 bis 24. Und es begab sich, dass er an einem Sabbat in das Haus eines Oberen der Pharisäer kam, das Brot zu essen, und sie belauerten ihn. Und siehe, da war ein Mensch vor ihm, der war wassersüchtig. Und Jesus fing an und sagte zu den Schriftgelehrten und Pharisäern, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht? Sie aber schwiegen still. Und er fasste ihn an und heilte ihn und ließ ihn gehen. Und er sprach zu ihnen, wer ist unter euch, dem sein Sohn oder sein Ochse in den Brunnen fällt und der ihn nicht alsbald herauszieht, auch am Sabbat? Und sie konnten ihm darauf keine Antwort geben. Er sagte aber ein Gleichnis zu den Gästen, als er merkte, wie sie suchten, oben anzusitzen, und sprach zu ihnen, wenn du von jemandem zur Hochzeit geladen bist, so setze dich nicht oben an. Denn es könnte einer eingeladen sein, der vornehmer ist als du. Und dann kommt der, der dich und ihn eingeladen hat, und sagt zu dir, weiche diesen. Du musst dann beschämt unten ansitzen. Sondern wenn du eingeladen bist, so geh hin, setz dich unten an, damit, wenn der kommt, der dich eingeladen hat, er zu dir sagt, Freund, rücke hinauf. Dann wirst du Ehre haben vor allen, die mit dir zu Tisch sitzen. Denn wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden. Er sprach aber auch zu dem, der ihn eingeladen hatte, wenn du ein Mittags- oder Abendmahl machst, so lade weder deine Freunde noch deine Brüder noch deine Verwandten noch reiche Nachbarn ein, damit sie dich nicht etwa wieder einladen und dir vergolten wird, sondern wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Verkrüppelte, Lahme und Blinde ein. Dann wirst du selig sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten. Es wird dir aber vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Als aber einer das hörte, der mit zu Tisch saß, sprach er zu Jesus, selig ist, der das Brot isst im Reich Gottes. Er aber sprach zu ihm, es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus, zur Stunde des Abendmahls den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist alles bereit. Und sie fingen an, alle nacheinander sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Der zweite sprach, ich habe 5 gespannte Ochsen gekauft. Ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der dritte sprach, ich habe eine Frau genommen. Darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie, hereinzukommen, denn dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Herr, und ich bitte dich nochmal, dass du uns jetzt gnädig bist, dass du unser Herzen öffnest für dein Wort und dass du auch mir hilfst, dein Wort in rechter Weise zu verkündigen. Amen. Also, wir haben es gehört im heutigen Predigttext, da geht es um Gastmähler, um Feste. Und damit unausweichlich verbunden auch um die Regeln, also um die Tischregeln, könnten wir sagen. Nun, Tischregeln, Manieren, das ist vielleicht für manche von uns heute nicht mehr so wichtig. Ich habe eine ältere Dame kennengelernt in Hannover, die hat sehr, sehr großen Wert auf solche Regeln gelegt. Die lebt immer noch, die lebt noch. Für ihn war das sehr wichtig. Und das nicht zu Unrecht. Denn es ist so, gewisse Manieren, das Einhalten bestimmter Regeln, auch bestimmter Tischregeln, sagt viel über eine Person aus. Mehr als nur, dass man eben äußere Regeln einhalten kann, sondern es zeigt auch etwas über die innere Einstellung dieser Person. Und es zeigt auch was über die Stellung der Person in der Gesellschaft. Gut, das ist heute tatsächlich nicht mehr überall so sehr ausgeprägt wie bei der gewissen Dame aus Hannover. Aber es gibt noch solche Regeln. Aber zu Jesu Zeiten, da waren diese Regeln sehr ausgeprägt. Da waren sehr viele Regeln, die waren alle sehr wichtig und die musste man alle einhalten. Und wer die Regeln nicht einhielt, der konnte sich gesellschaftlich eigentlich überhaupt nicht sehen, nicht blicken lassen. Nun, wenn Jesus eingeladen war zu solchen Festmählern, und das geschah öfters, so wie heute auch, dann hat er natürlich penibels darauf geachtet, alle diese Regeln einzuhalten. Hör zu, er hat sich richtig Mühe gegeben, könnte man fast sagen, diese Regeln zu brechen. Ja, mit Vorliebe. Und das nicht, um seine Gastgeber zu ärgern, jedenfalls nicht nur, also er wollte sie schon ganz bewusst herausfordern, aber was er eigentlich wollte, war ihnen Lektionen über Gott und sein Reich und Gottes Regeln zu lehren. Aber es ging Jesus auch nicht nur darum, mal ein bisschen ein paar intellektuelle, theologische Regeln zu erläutern, sondern er wollte seine Zuhörer, und das waren oft, wie in diesem Fall, seine Gegner, er wollte sie überführen. Er wollte ihnen ihre falsche Gesinnung aufzeigen und er wollte ihnen vor Augen führen, wie dringend sie Gott brauchen. Darum brach er die Tischregeln. Nun, mir geht es heute auch nicht darum, euch hier zu ärgern, mir geht es auch nicht darum, einen intellektuell-theologischen Vortrag zu halten, sondern ich möchte euch mit den Worten Jesu hinterfragen. Ich möchte, dass ihr eure Gesinnung prüft. Also versteht mich richtig, wir haben den Predigtext gehört und ich möchte nicht, dass ihr innerlich euch jetzt gleich auf die Seite von Jesus setzt am Tisch, weil ihr ja Jesus kennt und weil ihr ja zu Jesus gehört und mit Jesus auf diese schrecklichen, gesetzlichen und heuchlerischen Menschen wie eben diese Pharisäer schaut. Und jetzt wollen wir nochmal schauen, was die alles falsch machen. Sondern ich bitte euch, setzt euch vor Jesus und lasst euch von ihm überführen, dort, wo es nötig ist. Prüft eure Gesinnung. Und heute geht es konkret um eure Gesinnung, um eure Einstellung zu eurer Stellung in der Gemeinde, zu eurer Stellung in der Gesellschaft und zu eurer Stellung bei Gott. Diese drei Bereiche durchdringen den Predigttext, eigentlich alle Teile des Predigttextes, aber es werden gewisse Schwerpunkte gesetzt und es geht los mit deiner Stellung in der Gemeinde. Jesus ist also zu diesem Gastmahl am Sabbat eingeladen. Und dann erblickt er vor sich diesen wassersüchtigen Mann. Was ist Wassersucht? Das bedeutet, dass sich an verschiedenen Stellen im Körper irgendwo Flüssigkeit ansammelt. Und dass der Körper es nicht mehr schafft, diese Flüssigkeit abzutransportieren. Man kriegt dann dicke Beine oder dicke Arme oder irgendwas. Das hat was mit einem Herzproblem zu tun. Aber es geht jetzt hier in dem Predigtext nicht um die Hintergründe dieser Krankheit, das könnt ihr euch denken, sondern es geht um das Sabbatgebot. Und das können wir jetzt verallgemeinern, das Sabbatgebot steht überhaupt für die Gebote Gottes. Es geht also wiederum um die Frage, wie wendet man Gottes Gebote richtig an? Wie interpretieren wir diese Gebote? Und wir haben schon in vergangenen Abschnitten gesehen, dass die Juden das Sabbatgebote und in Klammern eben auch alle anderen Gebote falsch interpretierten. Die wendeten sie falsch an. Der Sabbat wurde für sie das Kennzeichen für Religiosität, für Seriosität, für Gottgefälligkeit, für Gehorsam. Also der Sabbat, das war die Möglichkeit der ganzen Welt und natürlich der Gemeinde und Gott zu zeigen, dass man ein frommer Jude war. Und dass man es mit dem Wort Gottes ernst nahm, dass man bibeltreu war, würden wir heute sagen. Und wir merken, solche ähnlichen Gebote und Konventionen und Traditionen die haben wir heute genauso. Dinge, wo wir zeigen, ja, dass wir fromm sind, dass wir Christen sind, dass wir uns eben an gewisse Prinzipien halten. Ne? Ein guter Christ, der kommt zum Sonntag, am Sonntag zum Gottesdienst und am Mittwoch zur Bibelstunde und möglichst noch, was weiß ich, am Donnerstag zur Jugend und am Freitag zum Singlekreis. Darüber hinaus geht ein guter Christ nicht einkaufen am Sonntag und er putzt auch nicht sein Auto. Vor dem Essen wird gebetet, an die Wand hängt man sich einen schönen Bibelspruch, zum Geburtstag wünscht man Gottes Segen und wenn man dann feiert, dann trinkt man möglichst nicht so viel, man ist ja bescheiden. Also ich weiß nicht, wie viele ungeschriebene oder sogar geschriebene Gebote es unter Christen gibt. Sicherlich auch in unserer Gemeinde. Und diese Regeln, diese Traditionen, damit wir uns nicht falsch verstehen, die sind meistens nicht schlecht. Also ihr wisst, dass es den Ältesten dieser Gemeinde ein sehr großes Anliegen ist, dass ihr zum Gottesdienst und zur Bibelstunde kommt. Weil das so wichtig ist für euch in euer Glaubensleben. Das ist nicht schlecht, diese Regeln, viele von ihnen. Und damals war es auch nicht schlecht, dass die frommen Juden am Sabbat eben nicht gearbeitet haben, sondern dass sie in die Synagoge oder zum Tempel gegangen sind und danach haben sie Leute eingeladen und haben zusammen gegessen. Es war gut. Ja, wo ist denn jetzt das Problem? Warum hat Jesus schon zum x-ten Mal wieder am Sabbat geheilt und dann danach eine ermahnende Rede zu halten? Es kommt einem ja fast so vor, als ob Jesus immer die ganze Woche wartet und am Sabbat nimmt er den Erstbesten, den er findet und heilt ihn. Ja, da war ein Wassersüchtiger vor ihm. Waren vielleicht noch andere Kranke im Haus, aber den hat er gerade vor sich gehabt. Nun, es steckt dahinter die Frage der Motivation, unserer Gesinnung. Ja? Die Frage, warum mache ich das? Zum Beispiel Sabbat oder Sonntag. Warum gehe ich zum Gottesdienst? Komme ich zum Gottesdienst und komme ich damit zu Gott, um mir von ihm helfen zu lassen, um mich von ihm zurüsten zu lassen, um ihn anzubeten, weil ich weiß, dass ich das nötig habe, dass ich von ihm abhängig bin? Oder komme ich, um der Welt und der Gemeinde zu zeigen, dass ich fromm bin, dass ich dazugehöre, dass ich ein Christ bin, dass ich weiß, was ich gehört? Ja, jetzt habe ich das letzte Mal gefehlt, jetzt habe ich davor schon gefehlt, jetzt muss ich mal wieder mich bitten lassen, wer weiß, was die dann von mir denken. Ich will ja keinen schlechten Eindruck machen. Jesus sagt uns hier eindeutig, und das sagt er immer wieder, der Mensch ist abhängig von Gott, der Mensch braucht Gott. Und am Sabbat oder am Sonntag, da haben wir besondere Gelegenheit, zusammenzukommen und uns von Gott zurüsten zu lassen. Und darum heilt Jesus mit Vorliebe am Sabbat. Nämlich, damit unterstreicht er diese geistliche Wahrheit. Ja, dieser Mensch, dieser wassersüchtige Mensch, er hätte sich nicht selber heilen können. Er hätte sich auch nicht heilen können, wenn er alle Gebote gehalten hätte. Nein, dieser Mensch konnte nur von Gott geheilt werden. Und dieser Mensch zeigt damit unsere Situation vor Gott. Wir sind wie dieser Mensch oder noch krasser, wir sind wie Kinder und Ochsen, die in einen Brunnen gefallen sind. Und wir brauchen jemanden, der uns da heraushilft, rauszieht. Wir brauchen Gott. Und darum gibt es den Sabbat, das Sabbatgebot. Darum gibt es überhaupt die Gebote, um uns diese Wahrheit deutlich zu machen. Und in diesem Sinne sind verschiedene Regeln, verschiedene Versammlungen, Traditionen, Konventionen, die wir unter uns in der Gemeinde haben, gut, wenn sie uns darauf hinweisen, dass wir Gott brauchen, dass wir abhängig sind von ihm. Wenn sie uns Gottes Wort wertvoll machen. Wenn sie uns helfen, uns nach Gottes Hilfe auszustrecken. Wenn sie uns Raum geben, Gottes Wort zu hören und zu verstehen. Und Raum geben, wo wir uns gegenseitig da unterstützen können. Die Frage ist, was bewegt dich, fromm zu leben? Was ist deine Motivation? Ist es Gott? Oder bist es du selbst? Geht es dir um deine Stellung, dein Ansehen in der Gemeinde? Oder geht es dir tatsächlich um deine Nähe zu Gott. Und mit Ansehen und Stellung in der Gemeinde, da meine ich jetzt nicht bloß, dass man möglichst hoch angesehen ist von allen anderen in der Gemeinde, sondern das kann sich auch ausdrücken, dass man sagt, oh, ich möchte möglichst nicht auffallen in der Gemeinde. Aber wir würden uns heute nicht oben ansetzen. Wir setzen uns möglichst schön hin und wir wollen nicht auffallen. Wir wollen schön konform mitgehen. Aber auch da drücken wir letztendlich aus, dass es uns um unsere Stellung in der Gemeinde geht. Eventuell. Nun, wie soll unsere Gesinnung nun sein? Wie soll unsere Einstellung ausgeprägt sein? Jesus macht deutlich, dass uns Demut prägen muss. Demut vor Gott treibt mich zu Gott. Demut vor Gott führt mich zum Gottesdienst, führt mich in die Bibelstunde, führt mich zum Bibellesen, führt mich ins Gebet. Demut vor Gott bringt mich auf die Knie. Und jetzt macht Jesus was ganz Interessantes. Jetzt sagt er, diese Demut, die eure Stellung in der Gemeinde prägen soll, die soll nicht nur eure Stellung in der Gemeinde prägen, sondern die soll eure Stellung in der Gesellschaft prägen. Demut muss nicht nur eine Rolle im Gemeindeleben spielen, sondern in deinem ganzen Leben. Und jetzt dürfen wir nicht den Fehler in deinem ganzen Glaubensleben. Ja? Und wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, unser Gemeindeleben mit unserem Glaubensleben gleichzusetzen. Und dann haben wir halt noch unser normales Alltagsleben. Nein, unser Glaubensleben ist unser Gemeindeleben, unser Alltagsleben, unser Arbeitsleben, unser Glaubensleben ist unser ganzes Leben. Und da komme ich jetzt zum zweiten Punkt, zum zweiten Thema, deine Stellung in der Gesellschaft. Wir haben am Anfang gehört, im Vers 1 am Ende, die Pharisäer, die belauern Jesus. Die schauen, Mensch, der Typ, der ist so komisch, irgendwann müssen wir noch mal was finden, wo wir den überführen können. Und letztendlich beobachtet Jesus diese frommen Leute. Und er überführt sie. Und er beginnt dann verschiedene Gleichnisse zu erzählen. Und in diesen Gleichnissen, da geht es um ein Hochzeitsfest, um Feste und dann eben um die berühmten Tischregeln. Bei den Tischregeln von damals ging es nicht nur um deinen Platz an der Tafel, sondern dein Platz an der Tischtafel sagte auch etwas aus über deinen Platz, über deine Stellung in der Gesellschaft. Hattest du einen guten Platz, also möglichst nah am Gastgeber, dann hattest du auch eine hohe Stellung in der Gesellschaft. Das war eine Regel. Eine weitere Regel war die Es-ist-nichts-geschenkt-Regel. Das hieß, wenn dich jemand eingeladen hat, dann warst du dazu verpflichtet, den auch mal wieder zurück einzuladen. Ja, dass man das zurückgeben konnte, was man bekommen hat. Das wurde erwartet. Dann war es auch wichtig, welche Art von Gäste man hatte. Also wenn ich jetzt ein Fest gemacht habe, dann habe ich versucht, möglichst angesehene Leute, reiche Leute einzuladen, weil das natürlich meine Stellung unterstützt. Ich habe die eingeladen, neben denen ich gern gesehen werden wollte. Wir sagen uns heute, gut, das machen wir nicht mehr so. Also reiche Leute, die laden nicht unbedingt Reiche ein. Reiche Leute laden Arme ein, die kümmern sich um Arme. Die laden die zum Essen zum Beispiel ein, aber die laden dann eben auch die Presse ein, damit das dann wirklich jeder erfährt, dass man was Gutes getan hat. Da geht es letztlich auch wieder um die eigene Stellung. Also wir merken, die Regeln sehen vielleicht heute anders aus, aber was dahinter steckt, ist genau dasselbe wie bei den Pharisäern. Und noch eine Regel gab es damals, oder eine Sache einfach: arme Personen hätte man in größte Verlegenheit gebracht, wenn man sie eingeladen hätte. Eben weil sie eigentlich zurück einladen konnten. Und dann wäre ihre Stellung, ihr Ruf noch schlechter geworden, denn sie sind eingeladen worden und haben noch nicht mal zurück eingeladen. Also das sind die Regeln der damaligen Zeit und es ist jetzt gar nicht so wichtig, ob und wie es solche Regeln heute noch gibt. Entscheidend ist die Lehre, die Regel, welche Jesus uns dazu gibt. Und die können wir zusammenfassen: nicht dem gebührt die Ehre, der sich selbst die Ehre gibt, sondern der sich demütigt. Dann haben wir wieder mit der Demut. Nicht dem gebührt die Ehre, der sich selbst Ehre gibt, indem er sich einen entsprechenden Platz an der Tafel aussucht, Heute, wie gesagt, haben wir das nicht mehr so mit den Tischregeln. Heute nennen wir das auch nicht Selbsterhöhung, sondern heute würden wir sagen Selbstachtung, Würde, Selbstsicherheit, Selbstverwirklichung. Und Jesus sagt, nein, so soll es nicht sein. Vers 11, denn wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden. So sagt Jesus, so sollt ihr geprägt sein. So soll es bei euch sein. Die Welt ist genau umgedreht. Wer sich selbst am besten darstellen kann, wer sich selbst verwirklicht, wer selbstsicher rüberkommt, der wird geachtet und geehrt. Dem traut man was zu. Ich habe das selbst so erfahren. Ich war sehr jung, vielleicht so 13, und da gab es in Dresden eine Veranstaltung, eine kirchliche Veranstaltung, die Nacht des Friedens. Das hieß, wir haben alle zusammen eine Nacht durchgemacht für den Frieden. Ja, steckte nicht so viel dahinter, musste aber viel organisiert werden. Da bin ich so als 30-jähriger Pimp hin, mich kannte keiner, ich hatte nichts zu vermelden und ich konnte auch nichts vermelden. Was sollte ich tun? Ich habe nach außen den Anschein gegeben, als ob ich sozusagen mich total auskenne, extrem cool bin, super alles Bescheid weiß. Und das Jahr drauf war ich schon im Leitungsteam für die nächste Nacht des Friedens. Nicht, weil ich besonders gut war oder weil ich dort das Evangelium rüberbringen wollte. Konnte ich gar nicht, wusste ich gar nicht. Nö. Ich gehörte halt zu denen, die cool rüberkamen. So läuft es in der Welt. Nun noch was, wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden. Jesus möchte uns ja auch nicht paar Tipps geben, wie wir vielleicht auf etwas feinsinniger, subtilere Art und Weise unsere Stellung in der Gesellschaft verbessern können. Ja, nach dem Motto, gut, okay, dann erniedrige ich mich ein bisschen, damit ich dann vor allem erhöht werde, ist natürlich viel besser, ja, als wenn ich es selbst machen muss. Nein, Jesus geht es hier um wahre Demut. Es geht ihm hier um die Maßstäbe des Reiches Gottes. Ja, Vers 13 und 14, dann wird das deutlich. Sondern wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Verkrüppelte, Lahme und Blinde ein, dann wirst du in der Gesellschaft geehrt werden. Nein, dann wirst du selig werden. Denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten. Es wird dir aber vergolten werden in der Gesellschaft. Nein, bei der Auferstehung der Gerechten. Also es kommt gar nicht auf deine Stellung in der Gesellschaft an, sondern um deine Stellung bei Gott. Und wisst ihr, das ist Demut. Ich rede die ganze Zeit von Demut. Was ist denn Demut? Das ist Demut, dass du dich in der Stellung siehst, die du vor Gott hast. So wie du vor Gott bist, so bist du wirklich. Nicht so, wie du dich gibst, wie du gern sein möchtest, was du selbst von dir denkst oder was du selbst von dir erträumst, sondern so wie du vor Gott bist, so bist du wirklich. Also wir könnten sagen, Jesus gibt hier Gesellschaftsregeln zur Demut. Und wenn die Menschen sich an diese Gesellschaftsregeln Jesu halten würden, wenn sie danach leben würden, wisst ihr, was dann passieren würde? Dann würde unser ganzes gesellschaftliche Gefüge zusammenbrechen. Dann würde unsere gesellschaftliche Ordnung zusammenbrechen. Dann würde unsere ganze Welt aus den Fugen geraten. Ja, der Graben zwischen Arm und Reich würde auf einmal zusammenbrechen. Zwischen Etablierten und Außenseitern, zwischen Schlauen und Dummen, zwischen Alten und Jungen, zwischen Kranken und Gesunden, zwischen denen, die viele Freunde haben und den Einsamen. Es würde ein totales Chaos ausbrechen, ein totales Durcheinander. Nun, viele reden ja davon, dass wir heute die Krise haben und dass hier alles zusammenbricht und so weiter. Wisst ihr, die Krise, die macht deutlich, dass eben hier nichts zusammenbricht. Sondern dass diese gesellschaftlichen Prinzipien der Pharisäer bis heute beibehalten wurden. Die Armen werden ärmer, die Reichen werden reicher. Und die Krise wird es noch fester machen. Aber in der Gemeinde soll es anders sein. Gemeinde ist dort, wo tatsächlich diese gesellschaftlichen Regeln zusammengebrochen sind. Gemeinde ist dort, wo dieses Durcheinander herrscht. Das macht Gemeinde aus. Jesus macht das in dem Gleichnis von dem großen Gastmann am Ende deutlich. Wer kommt denn da? Da kommen die Schrägsten, die Abgefragtesten, also Leute, die wir nie reinholen würden. Die kommen damit dazu. Totales Chaos. Also die Frage, die du dir stellen musst, ist, wie viel ist dir an deiner gesellschaftlichen Stellung gelegen? Das ist die Frage, die dir Jesus heute Morgen stellt. Wie viel ist dir an deiner gesellschaftlichen Stellung gelegen und wie viel an deiner Stellung vor Gott? Was unternimmst du alles oder was musst du förmlich jeden Tag machen, um deine Stellung in der Gesellschaft zu pflegen und zu festigen und auszubauen? Ja, was musst du machen vor deinen Nachbarn, in deiner Schule, an deiner Universität, unter deinen Freunden, an deinem Arbeitsplatz, in deiner eigenen Familie? Immer mal ein Beispiel Facebook für junge Leute oder auch Ältere, die das machen. Wie viel musst du täglich im Facebook sein oder in irgendeinem anderen Internet-Dings? Und wie viel von der Zeit, die du dort bist, dient Gott und deiner Beziehung zu Gott? Oder der Verherrlichung Gottes? Oder deinem Glaubensleben, deiner Anbetung? Und wie viel musst du da Zeit verbringen, um überhaupt deine Stellung eben, deinen Stand zu sichern? Was tun wir alles, um in der Welt gut dazustehen? Wohlhabend zu sein, angesehen zu sein, beliebt zu sein, gesichert zu sein? Und was tun wir dafür, Gemeinschaft mit Gott zu haben? Die Frau Piper hat auf der letzten Evangelium 21-Konferenz eine Geschichte erzählt, was haben die gemacht, wenn ihre Kinder irgendwas machen wollten und gefragt haben, wer kann ich das machen? Dann haben sie den Kindern gesagt, stell dir unter anderem diese Frage, führt es mich in die Anbetung? Dieser Zwischenrufer hier aus Vers 15, der hat das verstanden. Der hat verstanden, wie wichtig eine Stellung, ein Platz bei Gott ist, an Gottes Tisch, der selig ist, ja, das Brot ist im Reich Gottes. Ja, diese Tischgemeinschaft im Reich Gottes, dieses große Fest, was dort beschrieben wird, das ist ein Bild für die Ewigkeit, ein Bild dafür, dass wir mit Gott vereint sein werden, Gemeinschaft, vollkommene Gemeinschaft haben werden im Himmel. Also das Bild für das Himmelreich ist ein riesiges Fest, eine riesige Party. Dort wird es uns gut gehen, wir werden Überfluss haben, wir werden gute Stimmung haben, wir werden Freude haben. Und dementsprechend passt jetzt dieses Gleichnis über das große Festmahl, was Jesus dazu sagt. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, deine Stellung bei Gott. Also Jesus erzählt dieses Gleichnis vom großen Gastmahl. Und wir haben es gehört, es geht darum, dass ein hoher Herr ein Mahl ausrichtet, zu dem bestimmte Leute eingeladen sind. Und diese Leute, und das wird sehr deutlich, die sind womit beschäftigt? Die sind damit beschäftigt, ihre gesellschaftliche Stellung auszubauen. Oder zu erhalten. Sie sind eingeladen, aber sie lassen sich entschuldigen, sie haben leider keine Zeit, denn sie müssen sich um ihre Güter und um ihre Familie und um sonst was kümmern. Als Konsequenz lädt der Herr nun die Armen, Kranken und die Taugenichts ein. Es geht hier nicht darum, ja, dass wir das Gleichnis hier nicht falsch auslegen, es geht nicht darum, ob man arm oder reich ist. Und dass das jetzt die Eintrittsbedingung in das Reich Gottes ist. So dass wir sagen müssten oder könnten, ja früher, da waren die Reichen oder vielleicht die Juden eingeladen. Und heutzutage sind eben nur noch die Armen oder eben die Heiden eingeladen. Also es geht nicht um diese Trennung, sondern es geht darum, dass alle kommen können. Selbst die Ärmsten, Ausgestoßensten und Abgefragtesten. Aber sicherlich auch die Reichsten und Elitärsten. Wenn sie sich einladen lassen, wenn sie dem Ruf folgen, wenn sie sich nötigen lassen, steht dort sogar. Gut, warum müssen sich die Armen nötigen lassen, können wir fragen. Vers 23. Scheint ja fast so, als ob die Armen auch nicht kommen wollten, aber dass der Herr gesagt hat, so, die bringt er jetzt rein. Nein, hier spielen wieder diese Regeln von damals eine Rolle. Diese armen Leute Die wissen, dass sie dem Einladenden nichts bieten können. Sie können ihn nicht zurückeinladen, wie es sich gehört. Und deshalb dürfen sie diese Einladung gar nicht annehmen. Und das ist im Prinzip diese Demut, von der Jesus spricht. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, ich kann doch nichts bringen. Welches Recht hätte ich, dorthin zu kommen? Nun, in diesem Gleichnis wird deutlich, im Reich Gottes, da gibt es keine Gesellschaftsschichten, keine Standards, wie wir sie kennen. Da gibt es nur Gott, den herrlichen, großen und gebenden und schenkenden und gnädigen Gott und die, die von ihm beschenkt werden. Die, die eben nichts bringen können. Die, die nicht irgendeine Stellung haben oder denken, dass sie sie haben und sich davor vor Gott vielleicht was einbilden können. Jesus vergleicht die, die im Reich Gottes sind, mit Kranken, Behinderten und mit Landstreichern und Pennern. Das sind wir vor Gott. Wir sind eben nicht die guten, gebildeten, rechtgläubigen Christen, wo der Herr sich mal später freuen wird und geehrt fühlen wird, dass wir ja auch mit am Tisch sitzen. Ja, die Bibeltreuen, da, sind auch da. Nein, wir sind Taugenichtse, Landstreicher. Und denken wir daran, wenn wir in die Falle der Religiosität tappen oder in die Falle der Konventionalität. Denken wir daran, was wir für eine Stellung vor Gott haben. Und ihr seht, es geht hier wieder um Demut. Ja, wie kann ich demütig sein? Was bedeutet Demut? Erkenne deine Stellung vor Gott. Ja, wie erkenne ich denn meine Stellung vor Gott? Gibt es da irgendwo so eine Skala in der Bibel, wo ich dann sehen kann, okay, hier, ich kann mich ungefähr hier einordnen? Unsere Stellung vor Gott erkennen wir, wenn wir auf Christus schauen. Auf sein Werk. Wir haben in Philipper gelesen, wie sich Christus, der Sohn Gottes, von der höchsten Höhe erniedrigt hat und ein Verbrechertod am Kreuz gestorben ist. Warum hat sich Christus so erniedrigt? Ja, sicherlich aus Liebe zu uns. Das zeigt seine Liebe zu uns. Aber wisst ihr, das zeigt vor allen Dingen unsere Verlorenheit, unsere Sündigkeit, unsere Schlechtigkeit. Ja, wir sind nicht nur ein Kind, was im Brunnen gefallen sind, sondern wir lagen tot am Grund des Brunnens. In uns gab es nichts, was wir hätten bringen können, was zu unserer Rettung, zu unserem Platz am Tisch Gottes hätte beitragen können. Und auch jetzt, wo uns Christus herausgezogen hat, wo wir sein Evangelium erkennen durften, da gibt es immer noch nichts, was wir aus uns heraus ihm bieten können. Und deshalb möchte ich nochmal diese ernste Warnung hier am Ende euch sagen. Mit wem spricht denn Jesus hier? Er spricht mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Er spricht mit denen, die davon ausgingen, dass sie beim Festbankett Gottes sitzen werden. Er spricht mit denen, die fromm waren, die religiös waren, die bibeltreu waren. Und er sagt genau diesen Leuten, dass die meisten von ihnen gar nicht bei dem Fest sein werden. Warum? Weil sie falsche Prioritäten im Leben haben. Sie haben ihre Stellung in der Welt ausgebaut. Sie haben sich einen Platz in der Welt gesucht, anstatt bei Gott. Ich bitte euch, nehmt diese Warnung ernst. Ihr müsst nicht jetzt anfangen, eure Errettung zu hinterfragen. Das meine ich damit nicht. Aber ich bitte euch, lasst euch von Jesus rufen und überführen. Antwortet ihn auf seinen Ruf, auf sein Wort, auf sein Werk, was er für uns getan hat. In Liebe und in Treue und in Gehorsam und in Dankbarkeit. Denn wir sind tatsächlich unwürdige Landstreicher. Wir sind verlorene Sünder und dennoch hat uns Gott zu sich geladen, zu sich gerufen. Er will mit uns Gemeinschaft haben. Amen. Ich ende mit zwei Versen noch aus dem Philipperbrief, die schließen sich dann da an, an die Lesung. Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte. Denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen, heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Haltet daher an der Botschaft fest, die zum Leben führt. Amen. Wir wollen jetzt gemeinsam das nächste Lied singen und auf diesen Text ja.